Wir sind in unserer Predigtserie im Das Leben eben und wir haben uns dazu so richtig gehend ins Leben reingezoomt. In den vergangenen Gottesdiensten haben wir uns ins Leben reingezoomt und angeschaut, hey, was macht eigentlich das Leben aus? Und dabei haben sich drei Themen rauskristallisiert. Es war Sex, Geld und Macht, ganz genau. Und wir haben angeschaut, so im Leben drin, bei diesen Themen, wie gehen wir gut um mit Sex, Geld und Macht? Also wenn ihr da eine Predigt verpasst habt, ihr dürft das gerne noch nachhören und für euch Gäste einfach so als Orientierung, wo sind wir so drin? Und die Idee von uns in der Planung war dann so, dass dieser Gottesdienst so der Abschluss der Serie ist und dass wir uns da dann wie nochmal so rauszoomen von diesem Ganzen und anschauen, ja, was verbindet denn dieser gute Umgang mit Sex, Geld und Macht? Was verbindet das alles? Also wir zoomen jetzt wieder so raus und schauen, was sind so die Grundprinzipien im Umgang mit diesem guten Leben? Und wir nennen also die Predigt heute, der Titel heute, das gute Leben leben. Ich muss sagen, ich fand das in der Planung, fand ich das super, habe ich gedacht, ja genau, nochmal alles so zusammenfassen und dann den Titel geben, das gute Leben eben, jawohl, das ist gut. Und dann in der Vorbereitung habe ich so gemerkt, gar nicht so einfach, so jetzt in rund 20, 25 Minuten euch schnell weiterzugeben, ja, wie lebt man so das gute Leben leben. Und ich habe dann überlegt, ich denke an dich, Alina. Dann bist du mir in den Sinn gekommen. Und ich habe gedacht so, okay, das gute Leben könnten wir auch vergleichen mit einem guten Spiel. Wir haben gesehen bei dir, du spielst Unihockey und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche mal so, ich starte mal so den Versuch und versuche das gute Leben mit einem guten Spiel zu vergleichen. Und das Erste, was ich finde, braucht es in einem guten Spiel, sind Spielregeln. Ich kenne das so bei meinen Schülern, bei mir in der Schule. Jetzt darfst du gerade schon die Folie bringen. Genau. Bei mir in der Schule ist es so, bevor wir starten, zum Beispiel mit Unihockey oder einem anderen Spiel, müssen wir mal zuerst die Regeln klären. Und dann spielen wir und dann merken wir meistens während dem Spiel erst, okay, wir müssen nochmal unterbrechen, wir müssen nochmal die Regeln vielleicht neu definieren, die Regeln sind gar nicht so klar. Und ich habe dazu letzte Woche einen Psalm gelesen, der mich zum Schmunzeln gebracht hat. Es heißt nämlich in Psalm 19, Vers 9, die Lebensregeln des Herrn sind klar, sie erfreuen das Herz. Ich habe gedacht, okay, ja genau, so einfach ist es. Oder? Also, ehrlich gesagt, ganz so klar finde ich das nicht, dass die Lebensregeln des Herrn so klar sind. Und ich weiß auch nicht, ob alle Regeln immer unser Herz erfreuen. Und doch merke ich, wenn ich so an meine Schüler denke, wir Menschen sind doch schon so. Eigentlich sehnen wir uns irgendwie nach einer Ordnung. Eigentlich sehnen wir uns nach Klarheit. Eigentlich sehnen wir uns nach Orientierung. Und das erfreut unser Herz. Aber die Antwort darauf, dort wo es nicht so klar ist, habe ich dann im zweiten Teil gefunden. Und zwar heißt es in der nächsten Linie, die Ehrfurcht vor dem Herrn schafft Klarheit. Also wenn es heißt, die Lebensregeln des Herrn sind klar, sie freuen unser Herz, dann ist für mich der zweite Teil eigentlich das, was Klarheit schafft, nämlich die Ehrfurcht vor dem Herrn. Und das ist heute Morgen so wie das Obergrundprinzip, über das ich alles stellen möchte. Für mich ein gutes Leben zu leben, ist, wenn ich in der Ehrfurcht vor dem Herrn unterwegs bin. Und das heißt nicht, dass ich Angst und zittern muss vor Gott, dass ich Angst habe vor Gott oder ständig mir Gedanken machen muss, oh, mache ich alles richtig. Das ist nicht mein Gottesbild, das ist nicht unser Gottesbild in der Vineyard, dass wir Angst haben müssen vor Gott. Aber was ich damit meine, ist, dass ich immer wieder frage, was ist Gott wichtig? Und ich möchte, dass das, was Gott wichtig ist, schlussendlich auch mir wichtig ist. Und wenn ich mir überlege, ja, was ist denn Gott wichtig, dann komme ich zu meinem zweiten Punkt und dann brauche ich diesen hier. Dann brauchen wir den Goli. Und zwar heißt es in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz oder wache über dein Herz, denn ihm entspringen die Quellen des Lebens. Wir müssen unser Herzstück, das Tor, bewachen. Und ihr denkt jetzt vielleicht, okay, Anina, warum hast du jetzt den Goalie-Helm an? Das Herz ist ja in der Brust. Ich glaube, als Goalie hat man auch da irgendwelche Protektoren. Aber das Herz im hebräischen Sinn, damals hatten sie noch nicht so viele anatomische Kenntnisse wie wir heute. Sie haben noch nicht das Herz als das Organ hier in der Brust angeschaut, so wie wir das heute kennen. Mir ist das schon klar, auch ich habe in der Biologie aufgepasst, aber die Bibel, wenn sie diese Sprüche nennt, dann meint sie das Herz als den Ort des Lebens. Das hebräische Wort Leb bezeichnet Sitz der Gedanken, Sitz der Gefühle und Sitz der Entscheidungen. Also wenn es heißt, mehr als alles andere bewahre dein Herz, dann geht es darum, dass wir immer wieder auf unsere Gedanken schauen, auf unsere Gefühle schauen und Entscheidungen bringen, wie es hier heißt, denn ihm entspringen die Quellen des Lebens. Entscheidungen machen, Entscheidungen haben, die Leben hervorbringen. Also schlussendlich geht es bei all diesen Lebensfragen darum, was ist unser Herz dahinter? Was ist unsere Motivation dahinter? Und das war auch schon Jesus wichtig. Und ich liebe diese Stellen, in denen Jesus manchmal auch Klartext schwatzt. Er war ja so unglaublich barmherzig. Mit allen Menschen, die in Not waren oder mit Menschen, die ihn suchten, war er so unglaublich barmherzig. Mit wem er aber überhaupt nicht barmherzig umging, war mit Leuten, die irgendwie in religiöser Falschheit unterwegs waren. Da lesen wir nämlich in Lukas 16,14. Das hörten die Pharisäer, die am Geld hingen und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Gott schaut auf unsere Haltung, unsere Herzenshaltung dahinter. Wenn wir, die wir hier vorne stehen in dem Gottesdienst, wenn wir alles perfekt machen würden, super perfekter Lobpreis, alles bis ins Detail perfekt. Wenn ich jetzt eine perfekt geschliffene, total eloquent daherredende Predigt haben würde und eigentlich aber dahinter ist mir nur wichtig, dass ihr mich jetzt alle gut findet, dann beeindruckt das Jesus null. Jesus ist nicht interessiert daran, was Menschen gut finden. Ihm geht es ums Herz. Also, dass ich gerungen habe mit, was ich überhaupt heute erzählen soll und dass ich ein bisschen nervös bin. Aber ich möchte es gut machen, weil ihr mir wichtig seid, weil ich dir, Alina, etwas mitgeben will. Dann ist das das bessere Herz, als wenn ich einfach alles perfekt machen möchte hier vorne. Natürlich sind wir immer wieder in Gefahr, dass wir es ja gut machen möchten und es uns irgendwie doch nicht ganz kalt lässt, was die Menschen denken. Ich glaube, jeder von uns möchte ja irgendwie den Menschen gefallen. Aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig ist im Umgang, im guten Leben, dass es uns wichtiger ist, was Gott von uns denkt, als was die Menschen denken. Und so war es auch bei all diesen Sex-, Geld- und Machtpredigten. Ihr habt gesehen. Es gab nicht einfach so klare Regeln in Details in diesen Predigten, sondern es ging in allen diesen Predigten immer um die Herzenshaltung dahinter. Beim Sex ging es darum, sie erkannten einander. Erkennen wir unser Gegenüber? Nehmen wir unser Gegenüber wahr? Geht es mehr um sich erkennen als um sich zu beschämen? Geht es mehr darum, dem anderen gut zu begegnen, als meine eigenen Vorstellungen und Wünsche zu erfüllen? Bei Macht, bei der Predigt von Boris, ging es darum, ja, wie gehe ich mit meiner Leitungsposition um, wenn ich in Macht stehe? Diene ich anderen darin? Oder wenn ich in Ohnmacht bin, wie geht es meinen Gedanken, wie geht es meinem Herz? Bin ich immer noch Herr über meine Gedanken? Und letztes Mal beim Geld ging es darum, der Schatz ist, wo mein Herz ist. Und wo ist mein Herz? Wo ist mein Herz? Investiere ich in das Reich Gottes? Und wenn wir sagen, das Herz ist Sitz der Gedanken, der Gefühle und der Entscheidungen, Ort der Entscheidungen, dann ist die Frage immer wieder, treffen wir Entscheidungen, aus denen Leben fließen darf? Treffen wir gute Entscheidungen, die Leben hervorbringen? Oder anders gesagt, sind wir im Leben ein Segen? Und da komme ich zu meinem dritten Punkt, und jetzt habe ich den Ball, oh, der ist mir schon abgehauen. Etwas, was ich gelernt habe beim Sport, egal ob beim Fußball oder Unihockey, und du musst jetzt nicht urteilen, wenn ich das mache, etwas, das ganz wichtig ist beim Sport, bei diesem Mannschaftssport, ist Pass geben, oder? Auch beim Fußball, die Spanier, die so gut dieses Tiki-Taka immer den Ball hin und her geben können. Auch beim Unihockey übt man immer dieses Pass geben. Also ich ziehe nicht das Ego-Ding durch, sondern ich spiele immer wieder ab und ich gebe einen Pass. Und das ist auch das, dass Gott, als er nach diesem ganzen Durcheinander, ihr kennt die Anfangsgeschichten in der Bibel, da war diese schreckliche Geschichte mit der Sintflut und diese Geschichte mit dem Turm zu Babel, da hat nachher Gott Abraham berufen und gesagt, ich möchte einen Neuanfang machen. Ich möchte mit dir ein Volk hervorbringen. Ich möchte mit dir einen Bund machen. Und er sagte ihm diese ganz bekannte Stelle, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und was mir super gefällt, ist eine andere Übersetzung von ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da heißt es nämlich, du sollst der Inbegriff von Segen sein. Und ich merke, ja genau das will ich eigentlich auch. Ich möchte an meiner Schule, wo ich arbeite, möchte ich der Inbegriff von Segen sein. Ich möchte zu Hause als Mama der Inbegriff von Segen sein. Klar gelingt es mir nicht immer, aber worum geht's? Es geht darum, dass das, was mir gegeben wird, dass ich das an andere weitergeben kann. Und es gibt ein Beispiel, das ist so ein Klassiker auch unter den Bibelgeschichten und dort hat das überhaupt nicht gut funktioniert. Ich möchte gerne mit euch in diese Wüstengeschichte gehen vom Volk Israel, das aus Ägypten rausziehen durfte. Ich habe die Geschichte nochmals gelesen und es ist, auch wenn ich sie seit Kind kenne, ist mir ganz neu etwas aufgegangen und das möchte ich gerne mit euch teilen. Es war ja da, der Pharao hat das Volk versklavt und dann kamen diese Plagen und so und immer wieder, der Pharao ließ sie dann doch nicht gehen und am Schluss nach dieser ganz schlimmen Plage ließ er sie endlich gehen und da lesen wir in Exodus 12,35, nach der Anweisung Moses hatten die Leute von den Ägyptern Schmuckstücke aus Silber und Gold und festliche Kleider erbeten. Der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter ihnen wohlgesinnt waren und ihnen alles gaben, was sie verlangten. Also, jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ist das ein Riesenvolk und die machen sich bereit für diese Wüstenwanderung. Und Gott hat das so eingefädelt, dass die Ägypter der Pharao sie nicht nur ziehen lässt, sondern sie auch noch sagen, ja geht, geht und hier, nehmt noch unsere kostbarsten Schätze mit, nehmt noch unsere wichtigen Sachen mit, schöne Kleider, Schmuck und alles. Gut, die Outdoor-Fans unter uns, die sagen jetzt, ja okay, wenn man in die Wüste geht, was braucht man da? Gold und schöne Kleider. Das ist nur in den Filmen so, so in den Hollywood-Filmen oder so, zum Beispiel Star Wars, kämpfen sie in der Wüste, aber die Königin da ist immer wie aus dem Ei gepellt mit Schmuck und wunderschönen Kleidern. Ich glaube, eigentlich braucht man ja nicht unbedingt Schmuck und schöne Kleider in der Wüste, aber die Symbolik dahinter ist, Gott hat dieses Volk gesegnet mit Gunst und mit Schätzen. Und sie durften ausziehen. Und dann spulen wir ein bisschen hervor, sie waren da in der Wüste und sie haben ganz viel erlebt und so weiter. Wirklich ja, sehr viel Action. Und dann geht Mose auf den Berg, um zu beten und um die Lebensregeln zu erhalten, die man so braucht, wenn man in der Wüste als neues Volk unterwegs ist. Und was machen die Leute, währenddem ihr Leiter quasi weg ist? Sie bekommen Schiss. Sie fühlen sich unsicher, sie sind führungslos, der Mann, der den direkten Draht zu Gott hatte, war weg und sie sind jetzt da verloren in der Wüste. Und was macht man, wenn man total verloren ist? Man versucht sich irgendwie an dem festzuhalten, was man hat. Und so ist es auch bei ihnen. Sie sagen dann zu Aaron, dem Bruder von Mose, mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, niemand weiß es. Aaron sagte zu ihnen, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her. Alle nahmen ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er schmolz sie ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines Jungstiers. Also sie nehmen das, was sie als Segen auf den Weg mitbekommen haben, das Gold, das ihnen aus Gunst mitgegeben wird, nehmen sie und schmelzen es ein und das soll ihre neue Sicherheit werden. Mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Und ich meine, wir, die wir das so lesen, so geht es ja oft uns auch in Filmen so, dass man so die Hauptperson sieht und denkt, oh nein, mach das nicht, nein. Wir lesen das und wir wissen, nein, mach das nicht, der Mose ist auf dem Berg, er kommt gerade wieder runter, mach das nicht. Und man denkt so, wie konnten sie nur so blöd sein und genau das machen. Hey, aber wenn ich ehrlich bin, merke ich, so oft passiert mir das auch. Nämlich genau dann, wenn ich Wüstenzeiten habe, wenn ich harte Zeiten habe, wenn ich für Sachen bete und es passiert einfach nichts. Oder wenn ich Gott um eine Antwort bitte und er spricht einfach nicht zu mir. Oder wenn ich irgendwie durstig bin und es kommt einfach nichts und ich verzweifelt bin, ich total außerhalb der Komfortzone bin, dann passiert es mir, dass ich mich irgendwie an dem festhalte, was mir gerade noch gegeben wurde. Also mein Mann sagt zum Beispiel, wenn ich im Stress bin, dann werde ich bossy. Wenn ich im Stress bin und das Gefühl habe, es geht alles drunter und drüber, dann beginne ich herumzukommandieren zu Hause, weil das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Dann habe ich Kontrolle und dann weiß ich, okay, es kommt gut. Und dann brauche ich manchmal jemanden, der mir sagt, hey, Moment, das gibt überhaupt nicht Sicherheit, das gibt nur Stress. Aber ich nehme dann das, was mir gegeben ist, nämlich meine Rolle so als Mama und werde plötzlich, nehme ich das als Sicherheit und werde Bossi. Oder wenn ich manchmal Probleme habe mit dem Selbstvertrauen, wenn ich mich unsicher fühle, dann kann es mir passieren, dass ich irgendwelche blöden Dinge kaufe, von denen ich das Gefühl habe, sie geben mir jetzt ein bisschen mehr Wert oder sie geben mir ein bisschen mehr Sicherheit und dann ist mein Selbstvertrauen ein bisschen höher. Also nehme ich irgendwie das, was mir gegeben ist, in dem Falle Geld, und probiere da irgendwie eine Sicherheit herzustellen, auf die es eigentlich überhaupt gar nicht ankommt. Und Silvan sagt das letzte Mal bei seiner Geldpredigt, hey, der Mammon heißt eigentlich übersetzt das, was uns Sicherheit gibt. Dieses goldene Kalb steht für etwas, das Menschen machten, um sich eine Sicherheit vorzugaukeln. Aber wenn wir wissen, dass wir eben gesegnet sind, und wenn wir wissen, von wem wir gesegnet sind, dann sollte uns eigentlich auch klar sein, dass das wieder so kommt. Und dann ist auch klar, wen beten wir an? Beten wir die Sachen an, die uns gegeben sind? Oder beten wir den an, der uns die Sachen gegeben hat? Das ist auch immer wieder so eine Herzensfrage, bei dem es gut ist, wenn wir ehrlich unterwegs sind. Unsere Tochter hatte als Kind mega gerne Chips. Und eine Freundin von mir hat dann gesagt, hey, ist doch schön, wie sie mit allen teilt. Und ich habe gesagt, ja klar kann sie mit allen teilen. Sie weiß genau, ich gebe ihr ja immer wieder einen neuen Sack. Also sie konnte teilen, weil sie wusste, die Versorgung läuft. Ich bekomme immer wieder Neues. Also kann ich immer wieder freimütig geben. Und das soll die Einstellung sein, die wir haben. Wenn wir gesegnet sind, dann dürfen wir das auch freimütig geben und müssen da uns nicht daran klammern. Und jemand, der auch total versagt hat darin, und ich finde das manchmal noch beruhigend, dass auch so die großen Männer der Bibel total versagt haben und es irgendwie trotzdem gut kam. David ist so ein Beispiel, oder? Er wurde König und er hat diesen Segen, seine Position als König, hat er total furchtbar missbraucht. Nämlich die Frau, auf die er ein Auge geworfen hat, er hat ihren Mann umbringen lassen. Also so eingesetzt, dass er dann im Krieg gestorben ist, damit er mit ihr zusammen sein konnte. Also er hat seine Macht, das, was ihm gegeben ist, total missbraucht. Und ich möchte jetzt aber nicht beim negativen Beispiel immer nur stehen bleiben, denn wo mir David dann ein Vorbild ist, nicht in dem, was er gemacht hat, aber wie er damit umgeht. Und da komme ich zum letzten Punkt. Er sagt nämlich in Psalm 51, 12, da ist so ein Reuepsalm, wo er ganz viel sagt, was er alles bereut, und er kommt vor Gott und sagt, schaffe mir ein reines Herz. Und da komme ich zum letzten Punkt. Alina, du bist auch Trainerin, du bist Coach. Und da schließt sich der Kreis wieder. Wenn wir am Anfang Regeln, uns nach Regeln sehnen und wir unser Herz bewahren wollen und wir immer wieder ein Segen sein wollen, indem wir abgeben, dann brauchen wir immer wieder diesen Coach, der uns in diesen Situationen hilft, unterwegs zu sein. Ich habe nicht Unihockey gespielt, ich habe als Kind Eiskunstlauf gemacht und ich hatte so eine coole Trainerin. Und die hat immer im Training, beim Eiskunstlauf, dann muss man einen Sprung machen und der Sprung zählt im Wettkampf nur, wenn man ihn steht. Also wenn man landet und richtig so, man musste so zählen, 21, 22, 23. Und wenn man den Sprung steht, dann gab es Punkte. Und sie hat immer kurz vor dem Absprung im Training hat sie immer schon gerufen, steh! Und dann wusste ich schon in der Luft, wusste ich, steh! Ja, ich steh! Ich steh! Und das ist mir so geblieben, so dieser Moment dann auch im Wettkampf, schon beim Absprung habe ich schon ans Stehen gedacht, an die Landung gedacht und ich wusste, ihre Stimme in mir drin, steh! Und so, glaube ich, ist, so bist du wahrscheinlich auch bei deinen Sprösslingen, die du coachst. Ich bin mir ziemlich sicher, die hören deine Stimme. Was du ihnen im Training gesagt haben, ist irgendwo verinnerlicht im Match. Und ich glaube, das ist das, was wir machen können, wenn wir gottesfürchtig unterwegs sein möchten. Wenn wir immer wieder fragen möchten, Jesus, was ist dir wichtig? Dann dürfen wir mit unserem Herz immer wieder zu ihm kommen und mitbeten und sagen, wie es in Psalm 139 heißt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Weg gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Und das beruhigt mich so. Das nimmt den ganzen Stress, ein gutes Leben leben zu müssen, irgendwie weg, weil ich weiß, ich darf mit allem, das manchmal auch total noch nicht richtig läuft in meinem Herzen, darf ich vor Gott kommen und sagen, hey, hilf mir, erforsche mich. Bin ich auf dem richtigen Weg? Im Umgang mit Geld, mit Sex oder mit Macht darf ich immer wieder vor ihn kommen und sagen, erforsche mich. Habe ich eine gute Motivation? Und wenn nicht, dann zeig mir das auf. Bin ich da gesund unterwegs? Und wenn nicht, dann zeig mir das auf. Und da gefällt mir auch der Vers, den du, Alina, heute bekommen hast, mega gut. Und so soll das auch mein letztes Wort sein heute Morgen. Epheser 6,10. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Er ist unser Coach. Und in der Verbindung mit ihm dürfen wir unterwegs sein. Er gibt uns, so wie heute dir der Stab gegeben wurde, gibt er uns immer wieder neu den Stab. Aber wir dürfen immer ihn auch wieder fragen, ja, wie soll ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Und das ist das, was für mich ein gutes Leben bedeutet. In dieser Verbindung mit dem Herrn zusammen sein und immer wieder von ihm die Kraft bekommen. Und jetzt hören wir nochmal ein Lied.